Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Polyphonie ist eigentlich einzigartig im Lande. Es gibt, würde ich sagen, ähnliche Einrichtungen, aber sie unterscheiden sich schon entscheidend von diesem Kammerorchester, weil Polyphonie ist ja ein Projekt, das Ausbildung mit einschließt zum Beispiel. Und es ist wirklich international angesehen. Es gibt andere Projekte, würde ich sie mal nennen. Es gibt in Jerusalem, an der Jerusalemer Musikakademie, gibt es ein arabisch-jüdisches Orchester. Das Orchester spielt kein klassisches Repertoire, sondern es handelt sich eigentlich um Bearbeitungen von entweder was man in Deutschland U-Musik nennen würde, für die jeweilige Besetzung des Orchesters. Das Orchester besteht natürlich aus abendländischen und aus orientalischen Musikinstrumenten, aber die spezielle Besetzung ändert sich vom Jahr zu Jahr. Und sie spielen auch Bearbeitungen von musikalischen Materialien vor Ort, würde ich sagen. Also wie auch immer orientalische Musik, auch klassische orientalische, arabische Musik. Ähnlich ist es in Haifa an der Uni. Da gibt es auch ein Orchester, ein arabisch-jüdisches Orchester. Das ist, so wie in Jerusalem, ist es ein Teil der akademischen Ausbildung. Also Studenten an der Jerusalemer Musikakademie bzw. an der Haifa-Universität dürfen, zum Teil müssen sie an diesem Orchester teilnehmen. Und es ist dann praktisch Teil ihrer Ausbildung. Dann gibt es ja saisonbedingte Orchester, wie zum Beispiel das Caravan-Orchester, das man in Deutschland vielleicht kennt, vor allem in Weimar. Gerade war das Caravan-Orchester in Weimar und hat an diesem Jiddisch Summer Weimar teilgenommen.
Also die konnten noch fahren.
Die waren da, ja. Das Orchester besteht, es ist eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel. Hauptsächlich die Israelis kommen aus der Uni in Haifa, aus dem arabisch-jüdischen Orchester in Haifa. Und dann proben sie eine Woche lang in Israel und dann eine Woche lang in Weimar und treten auf. Aber dieses Orchester lebt sozusagen maximal einen Monat im Jahr. Im Sommer immer. Sonst gibt es keine Orchester dieser Art.
Ja, also es gibt diese Ensembles, es gibt, glaube ich, in Nazareth auch noch ein orientalisches Musikensemble. Es gibt diese Ensembles, die mehr oder minder an Hochschulen angebunden sind, aber dieses Polyphony und Galilee Chamber ist ja eine rein private Sache. Wie sehr kann man sagen, ist musikalische Bildung in Israel sowieso Privatsache? Und wie weit wird sie öffentlich gefördert?
Da ist die Lage wesentlich anders im arabischen Sektor im Lande verglichen mit dem jüdischen Sektor. Im arabischen Sektor gibt es in allen großen arabischen Städten Privateinrichtungen wie Konservatorien, also Musikschulen. Die gibt es auch in dem jüdischen Sektor, also in den sozusagen jüdischen Städten im Lande. Aber es gibt auch viele Musikschulen, bei uns nennt man sie Konservatorien, die wie auch immer unter dem Obhut des Erziehungsministeriums stehen. Und sie werden, falls sie bestimmte Bedingungen erfüllen, werden sie auch vom Ministerium ein wenig bezuschusst. Und sonst ist es alles privat.
Also Leo Kestenberg, der ja in der Weimarer Zeit in Deutschland das öffentliche Musikschulwesen quasi begründet hat, ist ja dann nach Israel gegangen und wollte das dort letztlich auch etablieren, aber es hat sich über die Jahre nicht gehalten. Oder kann man sagen, es ist sowieso etwas, was in angespannten Zeiten dann dem Rotstift zum Opfer fällt?
Ja, das sowieso. Ich würde sogar sagen, dass der Name Leo Kestenberg heutzutage in Israel ziemlich unbekannt ist. Obwohl natürlich, er war schon eine wichtige Figur hier nach seiner Einwanderung, aber er hat es eigentlich nicht geschafft. Natürlich, das hatte er anvisiert. Wir kennen ja seine Ideologie, würde ich sogar sagen. Die Situation im Lande war in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts wesentlich anders als heute. Damals waren vielleicht nicht so intensiv, aber es gab auch angespannte Zeiten. Und Leo Kestenberg hatte schon einen Einfluss zu der Zeit, aber mit den Jahren ist nicht viel übrig geblieben davon. Und natürlich ja, über die letzten Jahrzehnte sowieso wird Musik viel weniger unterrichtet an den Schulen. Es gibt zum Beispiel Gymnasien, in denen es Klassen gibt, die sich auf Musik spezialisieren oder Künste manchmal. Aber das ist auch, muss man sagen, ist auch nicht die Musik, die Leo Kestenberg gerne an den Schulen hätte gesehen. Weil da wird natürlich sehr viel Pop- und Rockmusik gemacht und elektronische Musik und alles Mögliche, die Kestenberg wirklich nicht im Sinne hatte. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, befindet sich die europäische, die abendländische E-Musik sowieso in Israel in einer großen Krise.
Was kann man überhaupt sagen? Also Menschen wie Salim Abu Ashkar oder andere Institutionen haben ja versucht, auf der Seite der arabischen Einwohner überhaupt etwas zu kreieren, was es vorher in der Form nicht gab oder wirklich nur in ganz kleinen Kreisen gab, eben die regelmäßige Aufführung von westlicher klassischer Musik. Wie sieht es jetzt insgesamt aus? Was kann man sagen? Wer will heute noch, welche Menschen sind das, die Beethoven oder auch Arnold Schönbergs Musik oder eben auch ihre Musik hören wollen oder die von einem Komponisten wie Wissam Gibran, den wir hier auch im Programm haben, den das Orchester vor 5 Jahren uraufgeführt hat im Berliner Konzerthaus. Also welches Publikum geht noch dahin? Sind das Menschen, überwiegend ältere Menschen, die ja, wo auch nichts nachwächst?
Ja, also da unterscheidet sich hier die Situation nicht so sehr von dem, was ich aus Deutschland zum Beispiel kenne, obwohl unser Anfang, Starting Point, liegt sowieso wesentlich tiefer, wenn man sozusagen das ganze Land betrachtet, als in Deutschland. Also die Lage ist problematisch. Die israelische Philharmonie, das Jerusalemer Orchester, Haifa Symphonieorchester, die haben Abonnementkonzerte, die ein relativ konventionelles Repertoire präsentieren. Da hat Wissam Gibran oder andere, da haben sie überhaupt keine Chance, ins Programm gesetzt zu werden. Aber auch nie, und Schönberg wahrscheinlich ebenso wenig. Das wird praktisch das klassisch-romantische Repertoire und auch praktisch nur die Mitte von dem gespielt. Es ist problematisch. Ich würde nicht sagen, dass unter den Zuhörern es nur alte Leute gibt. Es gibt mittlerweile schon Interessierte. Übrigens, die Erziehung im arabischen Sektor bekam Anfang der 90er Jahre mit der Einwanderung von so vielen Musikern bzw. Musikerzieher aus den ehemaligen Sowjetländern nach Israel einen großen Boost. Also viele der Musikhochschulen, die damals entstanden, praktisch damals, das war damals das Programm eines linksorientierter Einwanderungsminister. Die Partei, zu der er gehörte, gibt es leider nicht mehr. Und ihm ging es um sozusagen ein Treffen von Interessen. Er wollte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für die Musiker aus den Sowjetländern machen und gleichzeitig eben Musikausbildung in dem arabischen Sektor fördern. Viele Einwanderer unterrichteten auch im jüdischen Sektor. Aber damals entstanden praktisch die ersten Musikschulen in den arabischen Sektor. Also das geht zurück auf 90, 91, 92 und so weiter, diese Jahre. Viele dieser Musikschulen gibt es dann nicht mehr. Andere wurden praktisch zur Plattform, um die heutigen Musikschulen zu gründen.
Wie ist das jetzt, wenn man sich nochmal diese Ensembles anguckt, auch das Caravan-Ensemble aus Haifa, was jetzt gerade in Weimar noch spielen und auftreten konnte. Jetzt konnte das Galilei Chamber Orchestra aus Nazareth nicht mehr reisen. Gibt es da eine ja doch irgendwie kollektive Empfindung und Haltung bei den jungen Leuten oder überhaupt bei den Mitgliedern dieser Ensembles, die wissen, warum sie etwas machen können oder auch nicht machen können, also etwas Verbindendes? Oder kann man sagen, ist letztlich der Konflikt, der sich seit dem 7. Oktober 23 nochmal so extrem verschärft hat, spaltet letztlich auch dann die künstlerische Szene wieder auf in Palästinenser, Israelis, Araber, jüdische Israelis, wie auch immer man die Definition nimmt. Also gibt es überhaupt noch das Gefühl, dass man gemeinsam etwas zustande bringen kann? Selbst Leute wie das Galilei Chamber Orchestra sagen ja, sie wollen eigentlich nur gemessen werden daran, wie sie Beethoven spielen, und sie wollen nicht eingeladen werden oder gehört werden, weil sie Araber und Israelis sind in einem Orchester, sondern sie wollen an ihrer Kunst gemessen werden. Aber funktioniert das überhaupt? Kann man das Alltägliche ausblenden?
Also vor der Ambition habe ich großen Respekt, aber so wirklich ganz ernst kann man das nicht nehmen. Nein, das Niveau dieser Orchester, vor allem eben Polyphonie, es ist schon toll und so weiter, aber ich würde genau das Gleiche über das Diwan-Orchester übrigens von Barenboim sagen. Es ist toll, aber die Messlatte ist natürlich nicht die absolut universelle. Das zum einen. Zum anderen, gut, die Lage ist jetzt vielleicht etwas akuter als bevor. Es gibt wenig Ausflüge, muss man sagen. Also zunächst ist es problematisch deswegen. Und selbst wenn man ausfliegt, steht es im Himmel, ob man wie geplant zurückfliegen kann. Gerade ist eben diese Situation. Dann nehme ich an, dass viele Eltern, wenn es um jüngere Orchestermitglieder geht, irgendwie Angst haben um ihre Kinder. Das akademische Jahr, muss man sagen, wurde geplagt von vielen Faktoren. Es begann viel zu spät, es wurde etwas verlängert, aber nicht ganz, und es gab keine Unterbrechung zwischen den Semestern. Also es war das letzte akademische Jahr war sozusagen kein normales. Man muss auch das berücksichtigen, dass viele etwas ältere, zum Teil auch Dozenten, auf Reservedienst waren und was auch immer. Also und natürlich ist es ein Rückschlag, also auf die ganze kulturelle Szene. Die kulturelle Szene in Israel im Moment, erstens ist sie, ich kann es nicht prozentmäßig messen, aber und ich will nicht sagen, dass sie lahmgelegt ist, aber sie funktioniert natürlich nicht wie gewohnt. Solisten aus dem Ausland sagen ab und müssen durch andere ersetzt werden in den Konzerten, auch Abonnementkonzerten. Zuletzt habe ich erfahren, dass das Haifa Symphony Orchester das Programm ändern musste, weil ein Dirigent nicht kommen wollte oder konnte oder was auch immer. Es ist also im Moment wirklich sehr problematisch. Aber ich hatte den Eindruck, zum Beispiel an der Uni, dass sobald es tatsächlich nur um gemeinsam musizieren geht, die Sachen erfolgen nach wie vor. Also die Studenten sind bereit, miteinander zu spielen. Es gibt eigentlich keine zusätzlichen Reibungen oder Situationen, die wir früher nicht kannten zwischen den Musikern. Es gab ja diesen Vorfall in Majd al-Shams, ganz im Norden auf den Golanhöhen. Und ich hatte dann Kontakt mit einigen ehemaligen Studenten von uns, die dort wohnen. Der eine hat 5 Familienmitglieder verloren an dem Vorfall. Und der andere sagte, er unterrichtet weiter. Ich habe gefragt, ob ich kommen kann, um seine Studenten kennenzulernen und so. Ich hatte diese Studenten oder ehemalige Studenten sehr gerne, und mir lag es immer schon sehr daran, dass da in Majd al-Shams die relativ relativ junge Praxis von Musikausbildung und sonstige Kunst machen, dass da die Szene entsteht und dass sie blüht und so. Aber man muss das alles natürlich immer mit sehr viel Behutsamkeit machen. Die haben beide, diese beiden Ex-Studenten haben sehr, sehr nett geantwortet, aber die Situation ist kompliziert. Die sind auch nicht, die beiden, soweit ich weiß, sind sie keine israelische Staatsbürger, weil sie es über alle Jahrzehnte, sie haben sich geweigert, diese israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Also es ist alles, egal wo man hinschaut, ist die Situation komplex, aber Musik machen geht, da wo sie stattfindet, geht sie, und zumal mit jungen Leuten, geht sie ungestört weiter.
Wie sehr ist dann aber auch der Druck für Künstlerinnen und Künstler, also gerade für Kreative, für Komponistinnen, Komponisten, irgendwie auch mit ihrer Musik, mit ihrem Schaffen auf die Situation einzugehen? Also wenn Sie sagen, Sie haben Studenten, die jetzt direkt betroffen sind von diesem Angriff auf den besetzten Golan, der wohl von Hisbollah kam oder auch nicht, man weiß es nicht, wo mehrere oder viele Kinder umgekommen sind von dieser Bevölkerungsgruppe, die eigentlich Syrer sind. Und es ist immer wieder diese Grausamkeit, dieser direkte Kontakt zu Tod und Sterben und Vernichtung verlangt einem ja auch als Künstler irgendeine Stellungnahme. Aber so wie gehen Sie damit um als Künstler oder wie gehen die anderen Musikschaffenden damit um, dass ja, die Musik zwar einerseits eine Sprache ist, die ohne Worte auskommt und die auch Brücken bauen kann, weil sie nicht direkt Bezüge hat, aber andererseits fühlt doch auch jeder Künstler den Druck, Stellung zu nehmen.
Ja, es hat sich, ich habe den Eindruck, dass in der Popszene tut sich was gerade, wo normalerweise gibt es wenige, die Stellung nehmen, sich leisten. Ich habe schon einige Lieder, die wie auch immer sich auf den 7. Oktober und den Krieg beziehen, habe ich schon gehört. Ja, bei uns, wenn man es so trennen kann, bei uns, also E-Musikschaffende, erstens dauert es etwas länger, immer. Wir sind auch von großen Performing Bodies, also von Orchestern und so weiter, abhängig. Es ist klar, dass demnächst in Anführungsstrichen Oratorien zum Andenken an den 7. Oktober oder so entstehen würden. Ich weiß noch von keinem solchen Oratorium oder Symphonie und so weiter, aber es ist auch klar, dass es sie geben wird. Stellungnahmen, erstens im Allgemeinen spielt die Positionierung oder Stellungnahme von Schaffenden, also von Komponisten, würde ich zunächst einmal sagen, keine große Rolle in Israel sowieso. Interviewt oder veröffentlicht werden Stellungnahmen von Schriftstellern. Bekannt ist natürlich David Grossmann und mit oder vor ihm Amos Oz und Aleph Bet Yehoshua und andere. Sie nahmen schon Stellung und das wurde auch zur Kenntnis genommen in den verschiedenen Veröffentlichungen. Also öffentlich wurde es wahrgenommen. Ich glaube nicht, Komponisten schon aus der Zeit von unseren sogenannten Gründungsvätern, ja, um einige zu nennen, Paul Ben-Chaim oder Josef Thal und so, ihre politische Stellungnahme spielte nie in Israel eine, ich würde sogar sagen, also bestimmt nicht wesentlich, aber vielleicht auch nicht am Rande. Komponisten werden diesbezüglich nicht befragt und selbst wenn sie sich zu Wort melden, wie zum Beispiel mein ehemaliger Kollege es mal gemacht hat, der Arik Shapira, der ist schon 2017, glaube ich, gestorben. Er wurde praktisch, also sogar von bestimmten Kreisen in Israel, verächtet für seine Stellungnahme. Und sonst sind die Stellungnahmen entweder dezent oder eher andeutend. Nein, das im Großen und Ganzen spielt es in Israel überhaupt keine Rolle. Ich hatte selber einige politische Stücke, würde ich mal sie nennen, oder zumindest mit einer politischen Dimension komponiert. Aber die hatten nie was gewirkt, sowieso nicht, und kaum wahrgenommen. Das spielt in Israel, muss man sagen, überhaupt keine Rolle.